Damit ihr euch auf das Thema der Predigt einstellen könnt, spielen wir einen kleinen Sketch. Ruth, was schaust du so traurig drein?
Ich habe einen Grund dazu.
Lass dich nicht unterkriegen. Denk an das viele Schöne in deinem Leben.
Du hast leicht reden, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe.
Das bringt uns mitten hinein unser Thema. Wir haben es genannt, wir freuen uns viel zu wenig.
Diese Behauptung haben wir einfach mal als Gesamtthema über diesen Gottesdienst gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Aussage einverstanden seid. Oder denkt von euch jetzt jemand, ich freue mich eh genug? Wir wollen versuchen, der Freude auf die Spur zu kommen. Und zwar wollen wir einen Text von Paulus aus dem Philipperbrief zugrunde legen. Und dabei wollen wir uns mit folgenden Gedanken befassen. Erstens, in welcher Situation war Paulus, als er den Brief an die Gemeinde in Philippi schrieb? Zweitens, wie haben die Menschen im Alten Testament Freude erlebt? Drittens, auch im Neuen Testament finden wir die Freude in reichem Maße. Viertens, wie können wir die Brücke von der Freude in der Bibel zu uns finden? Fünftens, der Raum der Freude in uns. Und zum Schluss Freude, die nach außen dringt. Die Aufforderung des Paulus gilt auch uns. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben, und zwar an die von ihm gegründete Gemeinde in Philippi. Er hat ganz unterschiedliche Aspekte angesprochen. Unter anderem dankt er für die erhaltene Geldspende und freut sich, dass die Gemeinde dazu in der Lage ist, ihn zu unterstützen. Paulus teilt der Gemeinde weiter mit, wie es ihm in der Gefangenschaft geht. Der Ausgang seines Prozesses ist offen. Er muss mit dem Tod rechnen. Und weiter nimmt er zu einigen Konflikten in der Gemeinde Stellung. Es geht um Streit und Irrlehre. Obwohl er gesteinigt und geschlagen wurde, ist ihm Freude und Zuversicht abzuspüren. Und dann macht er sich noch Gedanken über die Gemeinde. Ob sie denn von Freude erfüllt sei? Stellt er denn ihre Freude in Frage? Sie sind doch alle gläubig, vom Heidentum zum Christentum bekehrt. Ob die Gemeindeglieder in Philippi jemals darüber unterrichtet wurden, wie man als Christ die Freude in den Alltag umsetzt? Freude alle Zeit immer zu. Aus dem Briefinhalt ist doch aber zu sehen, dass die Gemeinde nicht ohne Nöte ist und Beziehungsprobleme hat. Welche Erfahrung machen wir an unseren Gemeinden? Brauchen wir auch immer wieder eine Predigt, die uns zur Freude animiert? Mit welcher Stimmungslage kommen wir in den Gottesdienst? Was ist an unseren Gesichtern abzulesen und wie sieht es wirklich in uns aus? Wie ehrlich gehen wir miteinander um? Ich denke an eine Frau, die mir sagte, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ich gefragt werde, wie geht es dir? Wenn es mir schlecht geht, wirkt das manchmal peinlich. Aber immerhin bekomme ich vielleicht ein tröstendes Wort. Wenn es mir sehr gut geht und ich von meinen Erfolgen erzähle, dann erlebe ich nicht immer Mitfreude, eher Neid. Ist das zu schwarz gemalt? Nein, es ist die Realität. Wir sind mehr Menschen mit Stärken und Schwächen, mit Höhen und Tiefen. Wir können bei dem Lied »Lass die Herzen immer fröhlich« am Schluss nicht singen »Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein«. Das haben wir als Kinder geschmettert, als wir uns um den Text keine Gedanken machten. Und dennoch gilt der Aufruf des Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Wir haben uns gefragt, wie haben die Menschen in der Bibel Freude erlebt?
Zum Thema Freude gibt es in der Bibel ungefähr 300 Stellen. Dadurch wird deutlich, dass die Freude ein zentrales Thema der Bibel ist. Das Alte Testament verwendet dafür verschiedene Worte. Die meisten beschreiben Freude als im Kreis herumtanzen oder in Jubel ausbrechen oder vor Freude hüpfen. Ich habe mir gedacht, ist das kulturell so bedingt, dass eben Leute in Palästina oder sonst wie einfach eine andere Fröhlichkeit haben? Das kann es ja nicht nur sein. Es fällt auf, dass die Freude meist gemeinsam erlebt wird. Freude als Fest. Worüber haben die Menschen des Alten Testaments und insbesondere das Volk Israel sich gefreut? Sie freuten sich, das haben wir schon gehört vorher, auch in der Psalmlesung, über Gottes Schöpfung und über alles, was Gott damit den Menschen geschenkt und anvertraut hat. Sie freuen sich über das Leben, über die Freunde, die Familie, die Geliebte, die Ernte mit Wein und Öl. Doch diese Freude am Leben in all seinen Facetten wird überstrahlt von der Freude über Gott selber, über Jahwe, der sie aus Ägypten befreit hat, der sie zu seinem Volk gewählt hat und dann nach Palästina geführt hat. Das Alte Testament ist auch voll von Freude, von dankbarer Freude über Gott, wenn er hilft in Schwierigkeiten. Ich lese Psalm 31. Dort heißt es, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und erkennst meine Seele in der Not. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Auch Gottes Weisungen und Zusagen füllen das Herz mit Freude, wie es der Prophet Jeremia ausdrückt. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Ähnliches hören wir und lesen wir auch in vielen Psalmen. Daher sind die Gottesdienste immer fröhliche Feste des Lobens und Dankens über Gott. David hatte eine tiefe Sehnsucht nach einer engen Beziehung mit Gott. Im Psalm 63 betet er, das ist meines Herzens Freude und Wonne. Wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann, wenn ich mich zu Bette lege, denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Wir wissen aber, dass Israel auch das Gegenteil erlebte. Wenn sie eigene Wege gingen, wenn sie also Gott nicht vertrauten, dann überließ Gott sie den mächtigen Nachbarn und Feinden. Dann gerieten sie in tiefe Not und die Freude schwand. Doch mitten in all diesem Leid hat Israel nie die Hoffnung auf Gottes Erbarmen und Treue aufgegeben. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Jetzt schaue ich die Elisabeth an und die Edith Hödel. Wir haben von der damaligen Sonntagsschultante Poldi unter anderem den 126. Psalm auswendig gelernt. Können wir es jetzt probieren? Wir kennen es noch. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Friedel, du hast auch mitgesprochen, genau. Und in den letzten Versen heißt es dann, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Zuletzt sei noch eine besondere Freude der Menschen des Alten Testaments genannt. Der Prophet Jesaja verspricht eine große Freude der Erlösten am Ende der Zeit, wenn Gott durch seinen Messias eingreifen wird. Dort heißt es in Kapitel 35, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.
Auch im Neuen Testament finden wir die Freude in reichem Maße. Das griechische Wort für Freude heißt Chara und ist wortverwandt mit Charis, das heißt Gnade. Freude ist also eine Gnadengabe, ein Gottesgeschenk. Wir erleben bei Jesus die ganz natürlich menschliche Freude, denn von Jesu Teilnahme an Festmahlen wird öfter berichtet. Wir denken an die Hochzeit zu Kana. Dort gab es viel Fröhlichkeit und Lachen. Mit Singen und Tanzen wurde gefeiert. In seinen Gleichnissen weist Jesus der Freude einen wichtigen Stellenwert zu. Er spricht von der Frau, die ihren Groschen verloren hat, von diesen 10 Münzen. Als sie dieses Geldstück wiederfindet, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Und Jesus ergänzt, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Weiter spricht Jesus von dem verlorenen Sohn, der umkehrt und zum Vater zurückkommt. Die Freude über die Heimkehr des jüngsten Sohnes war bei dem Vater so groß, dass er nicht anders konnte, als ein Freudenfest zu feiern. Zu dem älteren Bruder sagt er, freu dich doch mit uns, denn dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder am Leben. Auch hier wird die Freude Gottes über das Zurückfinden, über die Umkehr eines Menschen deutlich. Eine herausragende Freude im Neuen Testament ist das Weihnachtsgeschehen. Wie gerne singen wir, freut euch, ihr Christen alle, freue sich, wer immer kann, Gott hat viel an uns getan. Freut euch mit großem Schalle, dass er uns so hoch geacht, sich mit uns befreund gemacht. Freude, Freude über Freude, Christus wehret allem Leide, Wonne, Wonne über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Dieses Lied könnte auch außerhalb der Weihnachtszeit gesungen werden. Von der Freude an Gott und in Gott wird vor allem im Johannesevangelium gesprochen. Jesus verspricht seinen Jüngern in den Abschiedsreden eine Freude, die von einer anderen Qualität ist, als die Freude, die Menschen einander schenken können. Jesus spricht von der erfüllten Freude. Er offenbart seinen Jüngern die Worte, die er vom Vater gehört hat, nämlich, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Vollkommene Freude, Freude in Fülle, das übersteigt weit die natürliche menschliche Freude. Und diese Freude reicht über den Tod Jesu hinaus, zur Auferstehung und Himmelfahrt. Gott hat uns in Christus den Sieg gegeben. Wir haben uns jetzt die Freude im Alten Testament und im Neuen Testament angesehen. Wir haben erkannt, wie Menschen der damaligen Zeit sowohl ganz menschlich natürliche Freude als auch eine tiefe Freude in Gott erlebt haben. Das war eine Einheit. Wie können wir nun die Brücke von der Freude in der Bibel zu uns herstellen?
Der Abstand von den Aussagen der Bibel damals und heute ist nicht nur ein zeitlicher. Also nicht nur ein Unterschied zwischen 2.000 oder 3.000 Jahren und wenn man das umrechnet, etwa 100 Generationen. Was uns generell zu schaffen macht, wenn wir solche wichtigen Aussagen hören, ist die Kluft zwischen unserem Denken und Tun, zwischen unseren verstehen, wir nicken vielleicht, ja, stimmt alles, ist auch wichtig, haben wir verstanden, und dem Handeln. Zwischen Anspruch und Praxis. Bei all wichtigen Lebensfragen ist das so, auch bei der Freude. Wie oft haben wir schon aus der Bibel über die Freude gelesen oder gehört? Kann man gar nicht zählen. Wir haben gestern uns unterhalten, wie viel Predigten haben wir in unserem Leben schon gehört? Ich weiß nicht. Wie viele. Was hat das bei uns bewirkt? Was hat sich verändert? Deshalb möchte ich nun auf ein paar Freudenblockaden eingehen. Was hindert uns daran, dass wir diese Freude, so wie Jesus sie wünscht und auch für realisierbar hält, in Fülle und Vollkommenheit erleben? Und wenn wir sie einmal für kurze Zeit gewonnen haben, dann warum verschwindet sie so oft wieder, so schnell? In aller Kürze will ich auf drei solche Freudenblocker oder Freudenblockaden eingehen. Einmal ist es unsere Veranlagung, unsere Prägung, dann schwierige Lebensumstände und Erlebnisse und zuletzt berechtigte und unnötige Sorgen. Die ersten Freudenblocker, das sind unsere Veranlagung und unsere Prägung. Manche Veranlagung haben wir von unseren Eltern und Vorfahren mitbekommen. Dazu kommt dann die Prägung in unserer Kindheit durch Eltern, Geschwister, andere Bezugspersonen, Schule, Umfeld, auch unser eigenes Verhalten spielt eine Rolle. Psychologen haben festgestellt, dass unser Charakter vor allem durch Ängste entsteht. Als Kind haben wir Angst, die Liebe der Eltern zu verlieren. Und das versuchen wir jetzt zu verhindern. Demzufolge sind wir alle sehr unterschiedlich geprägt und veranlagt. Die einen haben ein verstärktes Bedürfnis nach Distanz, andere nach Nähe. Die einen legen Wert auf Ordnung und Sicherheit, andere auf Freiheit, Veränderung. Diese charakterlichen Strukturen stecken in uns und prägen uns und bestimmen unser Leben. Ich nenne zwei Beispiele. Bei der Gestaltung des Gottesdienstes gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen wollen gerne einen geordneten Ablauf, Ruhe, Raum der Stille, der Besinnung. Die anderen lieben spontane Beiträge, Vielfalt. Die einen wollen mehr Lehre, die anderen mehr Erlebnisberichte und Gemeinschaftselemente. Das wirkt sich dann auch bei den Bedürfnissen über die unterschiedlichen Lieder aus. Die einen wollen pünktlich anfangen, die anderen kommen locker zu spät. Hilfreich ist eine gegenseitige Rücksichtnahme und Ergänzung statt Ärger und Bewertung. Denn keine Struktur ist besser oder schlechter, sie ist nur anders. Noch ein Beispiel. Ich denke an einen äußerst ordnungsliebenden Vater. Vielleicht haben einige so einen gehabt oder vielleicht bin ich selber so einer. Der sich nur richtig freuen kann, wenn sich die ganze Familie nach seinen Maßstäben ausrichtet. Das passiert aber nicht, weil jedes Familienkind anders strukturiert ist. Nun zu einer zweiten Freudenblockade. Schwierige Erlebnisse und Erfahrungen. Sie rauben oft jede Lebensfreude. Da ist uns zum Heulen, zum Klagen zumute, aber nicht zum Freuen. Und mit Recht so. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Verlust des Arbeitsplatzes. Wenn wir Schuld auf uns gelegt haben, wo andere Menschen dann zu Schaden gekommen sind. Eine ärztliche Diagnose, die mich erschreckt. Spannungen in den Beziehungen. Unverständnis zwischen Eltern- und Kindergeneration. Fast alle von uns kennen solche und ähnliche Erlebnisse und Erfahrungen. Ich will noch eine dritte nennen, die Sorgen. Ein englischer Schriftsteller soll bei einer Auflistung üblicher Sorgen Folgendes heraufgefunden haben. Das finde ich sehr interessant. 40% der Sorgen betreffen Ereignisse, die überhaupt nicht eintreffen oder ihren Schrecken verlieren, wenn man sie aus der Nähe betrachtet. 30% der Sorgen betreffen längst vergangene Ereignisse. Aber vorbei ist vorbei. Man sollte nicht auf den Sorgen hocken bleiben wie auf einem Sofa. Die Vergangenheit sollte besser ein Sprungbrett sein. Es ist wichtig für eine gute Fahrt, ab und zu in den Rückenspiegel zu schauen, aber vor allem müssen wir die Wegstrecke vor uns beachten. 12% sind grundlose Sorgen um Gesundheit, die das Gegenteil bewirken. Wer sich dauernd selbst beobachtet und immerzu an drohende Krankheiten denkt, wird vielleicht krank oder wird leichter krank. Nur 8% unserer Sorgen sind berechtigt. Jede dieser drei Blockaden, die wir genannt haben, also unsere unterschiedliche Persönlichkeit, leidvolle Erlebnisse oder Erfahrungen und zuletzt die Sorgen, die haben mit Gefühlen und Bewertungen zu tun. Wie kann Paulus nun davon reden, dass wir in solchen Situationen uns freuen sollen? Ignoriert er die Probleme? Oder wie können wir in solch einer Lage oder mit solch einer Erfahrung für die Zukunft Hoffnung und Freude entwickeln? Diese Blockaden wirken auf uns wie eine schwere Wolkendecke, wo die Sonne nicht durchdringen kann. Oder wie eine dichte Nebelwand, die wir trotz Scheinwerferlicht nicht, die uns daran hindert, dass wir die dahinterliegende Realität erkennen.
Die Frage ist nun, sind wir diesen Blockaden ausgeliefert und müssen wir uns damit abfinden? Oder sind wir in der Lage, die verschüttete Freude wiederzufinden und zum Leben zu erwecken? Wir dürfen davon ausgehen, dass wir alle einen Raum der Freude in uns haben. Bei einem Baby warten die jungen Eltern in den ersten Monaten sehnlich auf das erste Lachen. Das Kind hat die Fähigkeit zur Freude mitgebracht. Allerdings wissen wir, dass ein Kind ein freundliches Gesicht als Gegenüber braucht, sonst kann sich die Freude nicht entwickeln. Was brauchen wir Erwachsene, damit die vergrabene Freude zum Vorschein kommt? Zuerst muss uns bewusst werden, dass wir etwas verloren haben. Wir sollten eine große Sehnsucht nach verloren gegangener Freude haben. Wir achten sehr auf unsere körperliche Gesundheit. Durch Vorsorgeuntersuchungen, Sport, gesunde Ernährung und so weiter achten wir auch genug auf unsere seelische Gesundheit. Freude, Frohsinn, Lachen und Humor leisten dabei einen entscheidenden Beitrag. Lachübungen stärken das Immunsystem. Im Fernsehen sah ich kürzlich eine Therapiegruppe, bei der sich die Teilnehmer gegenseitig zum Lachen brachten. Lachen ist ansteckend. Wenn jetzt jemand sagt oder hier denkt, ich habe nichts zu lachen, um gestärkt zu werden, dann gebe ich folgenden Rat. Jeden Tag 60 Sekunden vor dem Spiegel lachen und dabei den Mund breit ziehen. Oder, wenn ich unter Menschen bin, mein ausgeschaltetes Handy ans Ohr halten und ab und zu nicken. Dabei muss ich automatisch lachen. Oder, wenn ich mich ärgere, sage ich, ich werde mich in 3 Stunden ärgern. Im Augenblick habe ich Besseres zu tun. Lieber freue ich mich jetzt. Das sind ausprobierte Sätze. Ich würde empfehlen, das einfach mal zu tun. Wir können uns ja später mal austauschen, ob das so funktioniert hat. Unsere Blockaden bestehen zum großen Teil aus Gefühlen, wie Angst, Ärger, Wut, Verletzungen, Enttäuschung und Traurigkeit. Das Gefühl, das uns belastet, müssen wir erst einmal zulassen. Denn der Kampf gegen ein negatives Gefühl verstärkt das negative Gefühl. Gefühle sind Reaktionen auf Zweifel und Befürchtungen. Aber können wir uns auf unsere Gefühle verlassen? Unsere Gefühle sind oft schwankend und fahren mit uns Achterbahn. Auch unser Gewissen, das uns verklagt, je nachdem, wie es geprägt ist, ist kein Maßstab. Denken und Gefühle gehören zusammen. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Ein bekannter therapeutischer Satz heißt: Nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Unsere Gefühle und Emotionen bestimmen unseren Glauben, unser Denken, unser Vertrauen, unsere Gesinnung, unsere Vorurteile. Und wenn wir ehrlich sind und näher hinsehen, stellen wir manchmal fest, dass das, was wir denken und fühlen, gar nicht der Wahrheit entspricht. Um aus unserer Gefühls- und Stimmungslage herauszukommen, brauchen wir eine positive Kraft von außen. Sie soll unser Denken verwandeln. Wie finden wir diese Kraft? Dazu brauchen wir Zeit, Stille. Vielleicht bei einem Spaziergang oder beim Lesen eines Textes. Jeder muss seinen Weg herausfinden, um zu dieser Stille zu kommen. Dabei sollten wir bewusst nur positive Gedanken zulassen, wie kleine und große Freuden, Erinnerungen an schöne Erlebnisse, allein und in Gemeinschaft, Dank für Menschen, die mir etwas bedeuten, oder Dank für alles, was Gott mir an Gaben mitgegeben hat und was mir gelungen ist. Matthias Claudius sagt in einem Liedvers: Ich danke Gott und freue mich wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Es wird uns ja manchmal empfohlen, wenn wir uns nicht so annehmen können, wie wir sind, einfach mal in den Spiegel zu sehen und zu sagen: Ich freue mich, dass es dich gibt. Während einer Freizeit haben wir eine Freudenbiografie geschrieben. Da steht dann auf dem Papier, wo und wann habe ich als Kind Freuden erlebt, vielleicht durch Fotos und Erzählungen überliefert, wie wurde mir von Gott erzählt, Freude im Erwachsenenalter, gibt es Ähnlichkeiten zwischen meiner kindlichen Freude und heute? Das Aufschreiben dieser Erinnerungen kann hilfreich sein. Jesus bietet uns seine Kraft an, um zur Freude durchzudringen. So wie das Baby das freundliche Gesicht der Eltern zur Entwicklung der Freude braucht, benötigen wir das Angesicht Gottes, das uns durch Jesus entgegenkommt. Der bekannte Mönch und Schriftsteller Anselm Grün gibt den Rat, unsere Wunden in Perlen zu verwandeln. Das erinnert mich an den Kaufmann in der Bibel, der eine kostbare Perle im Acker gefunden hat und sich riesig darüber freut. Es war sicher mühsam, sie in der Erde mit Schmutz und Steinen zu finden, aber es hat sich gelohnt. Lasst uns nicht müde werden, in unserem Gefühlschaos auf Perlensuche zu gehen. Wunden in Perlen verwandeln, das heißt, wir geben der Freude wieder Raum und Zeit. Freude ist nie allein zu haben. Sie ist die Schwester der Liebe. Für Paulus ist die Frucht des Geistes unter anderem Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte und Selbstbeherrschung. Alle Früchte gehören innerlich zusammen. Sie sind Ausdruck des Heiligen Geistes, der das menschliche Herz durchdringt. Je mehr ich dem Geist Gottes Raum lasse, desto mehr komme ich mit der Freude in Berührung. Die Freude, die in mir ist, ist göttlich und sie gibt mir die Gewissheit, dass ich ein von Gott geliebter Mensch bin, mit Lebendigkeit und Fantasie begabt. Ich bin ein freier Mensch, über den niemand Macht hat. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich mich in der Gemeindeleitung meiner früheren Gemeinde von einem Gemeindeglied angegriffen fühlte. Die erste Reaktion war Ärger und Enttäuschung. Und zwar so heftig, dass sie längere Zeit mir den Schlaf raubten. Ich war auch in der Gefahr, in Selbstmitleid zu verfallen. Aber da spürte ich, wie viel Macht ich dem anderen Menschen über mich gab. Und ich merkte, wie gerade diese Erfahrung eine Anfrage an mein geistliches Leben war. Kann ich nur geistig leben, wenn ich von anderen anerkannt und bestätigt werde? Lasse ich mich von den kritischen Äußerungen so nach unten ziehen, dass ich keine Freude mehr am Gottesdienst und an meinem Leben habe? Oder ist das eine Herausforderung, gerade nun in Christus meinen Halt zu sehen, auf den allein ich baue? Als mir in der Stille solche Gedanken durch den Kopf gingen, war auf einmal die Ahnung da, da ist in mir doch ein Raum der Freude, den mir niemand nehmen kann. Tief in mir ist eine Quelle der Lebendigkeit und der Lebenslust, die stärker ist als alle Anerkennung und alles Verstehen von außen. Es ist mir gelungen, positiven Gedanken und damit auch der Freude wieder Raum zu geben. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Lasst alle Menschen eure Güte erfahren. Heißt das nicht auch, die Freude weiterzugeben?
Jawohl, das heißt es. Echte Freude drängt nach außen. Sie will sich mitteilen. Sie drängt zum Tun. Das soll unser letzter Gedanke für heute sein, für diese Predigt zumindest. Zunächst haben wir also aus der Bibel erfahren, aus welcher Quellen die Menschen der damaligen Zeit ihre Freude geschöpft haben. Dann haben wir darüber nachgedacht, wie wir die Freude in unser Leben hineinfließen lassen können. Schwieriger ist nun, diese Freude zu bewahren, sie also nicht zu verlieren. Aber wir können sie nicht festhalten, wie wir auch glückliche Stunden nicht festhalten können. Aber das Besondere ist nun, im Weiterschenken von Freude bleibt sie uns seltsamerweise selber erhalten. Wer anderen hilft und ihnen eine Freude macht, erlebt in sich plötzlich Wärme, gesteigerte Energie und ein Gefühl von Freude. Wir kennen vielleicht den Ausspruch, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Die entscheidende Frage ist daher, was mache ich mit der Freude, die in mir ist? Das Thema Freude ist also eine Anfrage an mich, ob ich die Freude nur für mich lebe, das heißt, ob es mir reicht, meine Wohnung, meine Freizeit, mein Geld allein zu genießen, oder ob ich andere mit hineinnehme in meine Freude und ihnen einfach Freude schenke. Diese beiden Alternativen für uns leben oder offen sein für andere, haben wir auch in der Gemeinde. Ich kann entweder nur auf mein eigenes Wohlbefinden bedacht sein und hierher kommen, oder ich kann mich einbringen und andere dadurch beschenken. Dabei dürfen wir aber nicht nur unsere eigenen Freunde, die wir gut kennen, im Blick haben. Mir liegt es besonders am Herzen, dass wir die Menschen wahrnehmen, die in die Moga kommen und noch kein Freundesnetz haben. Dazu zählen vor allem auch Gäste, die unsere Gottesdienste besuchen. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, das ich als Student vor 50 Jahren in Kalifornien hatte. Ein gläubiger Student aus der Studentengruppe, wozu ich auch gehörte, gab mir in einem Gespräch zu verstehen, wie wenig einfühlsam er mich im Umgang mit anderen empfand. Das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich meinte, ich sei ein offener Mensch, dem anderen zugewandt. Dieser Schock hat mir sehr geholfen, mein Verhalten zu überprüfen und zu verändern. Echte Freude, an der man andere teilhaben lässt, ist ansteckend, weil sie befreit und nicht einengt, weil sie Hoffnung verbreitet und nicht Angst und Sorge. Das hat die Leute damals zu Jesus hingezogen. Er war für die Mühseligen und Beladenen da, das merkten sie. Deshalb suchten sie seine Nähe und das Gespräch mit ihnen. Wir kommen täglich mit vielen Menschen zusammen. Ein freundlicher Blick, ein aufmunterndes Wort, ein Dankeschön, ein kleiner Hilfsdienst, ein Zeichen von Anteilnahme und Mitgefühl, das können Türöffner für weitere Begegnungen sein. Türöffner und keine Blockaden für Freude. Ich finde, dass die Gemeinde ein ausgezeichnetes Übungsfeld ist, wo wir einander Freude schenken. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Wir wissen, dass Worte oft wenig ausrichten. Einladungen zu gottesdienstlichen Veranstaltungen werden nur zögernd oder gar nicht angenommen. Unser Leben ist gefragt. Mit einer Ausstrahlung und mit einer Freude, die von innen kommt.
Zum Ausklang wollen wir ein Gedicht vortragen, das unser Thema nochmals vertieft. Die beiden Freuden. Es gibt eine Freude, die von innen kommt, und es gibt eine Freude, die von außen kommt. Ich möchte, sie wären beide dein, dass sie die Stunden deines Tages erfüllten und die Tage deines Lebens. Denn wenn beide Freuden sich begegnen und vereinigen, gibt es einen Jubelgesang, der schöner ist als das Lied der Lerche und das Lied der Nachtigall. Doch wenn nur eine einzige dir gehören sollte, wenn ich wählen sollte für dich, dann würde ich die Freude wählen, die von innen kommt.
Denn die Freude, die von außen kommt, ist wie die Sonne, die des Morgens aufgeht und des Abends sinkt. Wie der Regenbogen, der erscheint und wieder verschwindet. Wie die sommerliche Wärme, die kommt und vergeht. Wie der Wind, der sich aufmacht und sich widerlegt, wie das Feuer, das brennt und dann erlischt. Zu vergänglich, zu flüchtig. Ich liebe die Freuden, die von außen kommen. Ich verachte keine von ihnen. Alle sind in mein Leben gekommen, wann immer es nötig war. Sie brachten Kraft und Entspannung. Sie waren leuchtend und zart, leicht und duftend, prächtig und auserlesen.
Aber ich brauche etwas Dauerndes, etwas, das kein Ende hat, das nicht enden kann. Und die Freude, die von innen kommt, kann nicht enden. Sie ist wie der stille Fluss, immer gleich, immer da. Sie ist wie der Fels. Ich finde sie wieder in den Stunden der Stille, in den Stunden der Verlassenheit. Ihr Gesang dringt zu mir durch Trauer und Müdigkeit. Sie hat mich nie verlassen. Das ist Gott, das ist der Gesang Gottes in mir. Jene stille Kraft, die die Welten leitet und die Menschen führt, die kein Ende hat.
Es gibt eine Freude, die von innen kommt. Und es gibt eine Freude, die von außen kommt. Doch wenn nur eine einzige dir gehören sollte, dann, wenn ich wählen sollte für dich, dann würde ich die Freude wählen, die von innen kommt.